Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Und du, Menschensohn, nimm dir einen Ziegelstein und lege ihn vor dich hin und zeichne darauf eine Stadt Jerusalem und mache eine Belagerung wider sie und baue Belagerungstürme wider sie und schütte wider sie einen Wall auf und stelle Heerlager wider sie und errichte Sturmböcke wider sie ringsum. Und du, nimm dir eine eiserne Pfanne und stelle sie als eine eiserne Mauer zwischen dich und die Stadt und richte dein Angesicht gegen sie, dass sie in Belagerung sei und du sie belagerest. Das sei ein Wahrzeichen dem Hause Israel. Und du, lege dich auf deine linke Seite und lege darauf die Ungerechtigkeit des Hauses Israel. Nach der Zahl der Tage, die du darauf liegst, sollst du ihre Ungerechtigkeit tragen. Denn ich habe dir die Jahre ihrer Ungerechtigkeit zu einer Anzahl Tage gemacht, 390 Tage. Und du sollst die Ungerechtigkeit des Hauses Israel tragen. Und hast du diese vollendet, so lege dich zum Zweiten auf deine rechte Seite und trage die Ungerechtigkeit des Hauses Juda 40 Tage. Je einen Tag für ein Jahr habe ich dir auferlegt. Und du sollst dein Angesicht und deinen entblößten Arm gegen die Belagerung Jerusalems hinrichten und du sollst wieder dasselbe weissagen. Und siehe, ich lege dir Stricke an, dass du dich nicht von einer Seite auf die andere wirst umwenden können, bis du die Tage deiner Belagerung vollendet hast. Versuchen wir, diese Zeichen einmal zu verstehen. Ich habe hier eine Reihe von Stellen hier angeführt, Zeichenhandlungen von Propheten. Also diese Folien, die bekommt ihr nicht. Also wen das interessiert, der müsst ihr jetzt halt abschreiben. Zeichenhandlungen von verschiedenen Propheten. Achia, 1. Könige 11, die Verse 30 und 31. Und das zeigt uns, dass es häufig vorkam, dass Propheten durch Zeichenhandlungen ihre Botschaft illustrierten. 1. Könige 11, Verse 30 und 31. Da fasste Achia das neue Oberkleid, das er anhatte, und zerriss es in 12 Stücke. Und er sprach zu Jerobeam, nimm dir 10 Stücke, denn so spricht der Herr, der Gott Israel, siehe, ich will das Königreich aus der Hand Salomos reißen und will dir 10 Stämme geben. Dann ein falscher Prophet zwar, Zedekia, 1. Könige 22, 11. 1. Könige 22, 11. Da heißt es von diesem Zedekia, der Sohn Kenaanas machte sich eiserne Hörner und sprach, so spricht der Herr, mit diesen wirst du die Syrer stoßen, bis du sie vernichtet hast. Oder Elisa, 2. Könige 13, Verse 17 bis 19. Elisa liegt da auf seinem kranken Bett, es wird sein Sterbelager. Und dann spricht er zum König Joas, zum König von Israel. Vers 17, öffne das Fenster gegen Morgen, und er öffnete es, und Elisa sprach, schieße, und er schoss, und er sprach, ein Pfeil der Rettung von dem Herrn, und ein Pfeil der Rettung wider die Syrer, und so wirst du die Syrer zu Afek schlagen, bis zur Vernichtung. Und er sprach, nimm die Pfeile, und er nahm sie, und er sprach zu dem König von Israel, schlage auf die Erde, und er schlug dreimal und hielt inne. Da ward der Mann Gottes zornig über ihn und sprach, du hättest 5 oder 6 Mal schlagen sollen, dann würdest du die Syrer bis zur Vernichtung geschlagen haben, nun aber wirst du die Syrer 3-mal schlagen. Dann Jesaja, Kapitel 20, Verse 2 bis 4. In dieser Zeit redete der Herr durch Jesaja, den Sohn Amoz, und sprach, geh und löse das Sacktuch von deinen Lenden und ziehe deine Sandalen von deinen Füßen. Und er tat also, ging nackt und barfuß, das heißt ohne Oberkleid. Und der Herr sprach: Gleich wie mein Knecht Jesaja nackt und barfuß gegangen ist, 3 Jahre lang, ein Zeichen und Vorbild betreffs Ägyptens und betreffs Äthiopiens. Jeremia, auch er, hat verschiedene solche Zeichenhandlungen gemacht. Jeremia 13, die Verse 1 bis 14. Wir lesen nicht alle diese Verse. Es geht hier um einen Gürtel. So hat der Herr zu mir gesprochen: Geh und kaufe dir einen leinenen Gürtel, lege ihn um deine Lenden, aber ins Wasser sollst du ihn nicht bringen. Und dann wird erklärt, Vers 11, denn gleich wie der Gürtel sich an die Lenden eines Mannes anschließt, so habe ich das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda an mich geschlossen, spricht der Herr, damit sie mir zum Volk und zum Namen und zum Ruhm und zum Schmuck seien. Aber sie haben nicht gehört. Dann Jeremia 19, 1 bis 11. Ich lese nur den Vers 1 und 11. Jeremia 19, 1. So sprach der Herr: Geh und kaufe einen irdenen Krug und nimm mit dir von den Ältesten des Volkes und von den Ältesten der Priester und geh hinaus in das Tal des Sohnes Hinnom. Dann die Verse 10 und 11. Und du sollst den Krug zerbrechen vor den Augen der Männer, die mit dir gegangen sind, und zu ihnen sprechen: So spricht der Herr der Heerscharen, also werde ich dieses Volk und diese Stadt zerschmettern, wie man ein Gefäß des Töpfers zerschmettert, welches nicht wiederhergestellt werden kann. Und man wird im Tophet begraben aus Mangel an Raum zu begraben. Im Neuen Testament ein Beispiel: Agabus, Apostelgeschichte 21, die Verse 10 und 11. Apostelgeschichte 21, 10 und 11. Als wir aber mehrere Tage blieben, kam ein gewisser Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab, und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und Füße und sprach: Dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem also binden und in die Hände der Nationen überliefern. Solche Zeichenhandlungen also kamen häufig vor, und das soll jetzt auch Hesekiel tun. Er stellt die Belagerung Jerusalems dar. Er baut also so etwas wie ein Modell einer Belagerung, Stadt, Belagerungsmaschinen. Und dann steht im Vers 13, nimm dir, Vers 3, Hesekiel 4, Vers 3, nimm dir eine eiserne Pfanne und stelle sie als eine eiserne Mauer zwischen dich und die Stadt. Es ist offenkundig so, dass Hesekiel, er als der Bote Gottes, Sprecher Gottes, in seiner Handlung hier verkörpert er Gott. Denn es heißt hier: Danach errichte dein Angesicht gegen sie. Und dieser Ausdruck, das Angesicht richten gegen, dieser Ausdruck kommt wiederholt vor im Propheten Hesekiel und bezeichnet jedes Mal eine Botschaft von kommendem Unheil, die Gott über ein Volk bringt. Kapitel 6, Vers 1, Vers 2: Menschensohn, richte dein Angesicht gegen die Berge Israels und weissage über sie oder gegen sie. Und dann wird das kommende Unglück angekündigt. Und so ist es, als ob Gott sein Angesicht gegen diese Stadt richtet, wie ein Feind. Nun, was hier Hesekiel tut, was überhaupt die Propheten tun, ist, dass sie alles Geschehen im Volk Gottes in unmittelbare Beziehung zu Gott stellen. Das ist es ja, was der natürliche Mensch nie sieht und wir meistens auch nicht so recht sehen, obwohl wir es zwar schon wissen, aber meistens trotten wir so dahin durch unsere Umstände und wir erklären alles menschlich und natürlich: Ja, wir müssen es geschickter anstellen, oder ja, wenn wir die Zusammenkünfte anders organisieren. Also wir sehen nur das Äußere und meistens suchen wir auch da Ursachen für Mängel und suchen da Lösungen für Mängel. Der Prophet, er sieht alles in direkter Beziehung zu Gott. Und so stellt hier der Prophet dar, ja, diese Belagerung der Babylonier, die jetzt um Jerusalem herum geschieht, das ist Gott, der so handelt, kommt direkt von ihm. Er hat sein Angesicht gegen euch gerichtet. Ihr seht nur den Nebukadnezar, der Prophet aber sieht Gott. Und das ist es, was der Prophet dem Volk deutlich machen will. Und es heißt darum auch, ja, bleiben wir bei diesem Ausdruck, richte dein Angesicht gegen. Es gibt einen anderen Ausdruck, der auch mit dem Angesicht Gottes zusammenhängt, den die Propheten auch verwenden. Der bedeutet, dass Gott sein Volk dem Tod und damit dem Unglück preisgibt. 5. Mose 32, Vers 20. 5. Mose 32, Vers 20. Ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, will sehen, was ihr Ende sein wird. Denn ein Geschlecht voll Verkehrtheit sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist. Hesekiel 7, Vers 22. Hesekiel 7, Vers 22. Ich werde mein Angesicht von ihnen abwenden, dass sie meine verborgene Stätte entweihen und Gewalttätige werden in dieselbe eindringen und sie entweihen. Wir können sagen, ein erster Schritt ist der, Gott wendet sein Angesicht gegen sein Volk. Da redet er noch zu ihnen, da handelt er noch an ihnen, wenn auch in Härte und in Strenge. Und wenn das nicht fruchtet, dann wendet er sein Angesicht von ihnen ab. Und das ist das Ende. Und so beginnt er damit, dass er sie wie ein Feind scharf anblickt und sich jetzt gegen sie wendet, Feinde gegen sie sendet. Und sie sollen hier Gottes Hand sehen. Damit das nicht geschehe, was in 5. Mose 32 gesagt wird, ich werde mein Angesicht von ihnen abwenden. Schlagen wir jetzt noch 4. Mose 6 auf. 4. Mose 6. Da haben wir nämlich das Gegenteil. 4. Mose 6 von Vers 22 an. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Kinder Israel segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Das ist das Zuwenden des Angesichts Gottes in Wohlwollen zu seinem Volk. Sein leuchtendes Gesicht. Aber dann wendet er sich gegen sie, mit seinem Gesicht gegen sie, wie in Feindschaft, um schließlich, da das nicht fruchtet, sein Angesicht von ihnen abzuwenden. Es steht dann hier in Hesekiel 4, im Vers, ja, ich wollte diesen Vers hier noch anführen, Richter 2, Vers 15. Richter 2, Vers 15. Ich lese 14 und 15, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er gab sie in die Hand von Plünderern. Er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum. Sie vermochten nicht mehr vor ihren Feinden zu bestehen. Überall, wohin sie auszogen, war die Hand des Herrn gegen sie. Der Herr gegen sie. Es geht also von ihm aus. Und Römer 8, 31, vergleichen wir das einmal damit. Dort fragt der Apostel Paulus, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wenn aber Gott gegen uns ist, ja, wer will dann für uns sein? Dann kann uns nur eines helfen, dass wir uns diesem Gott unterwerfen. Wir kommen gegen ihn nicht an. Dann diese eiserne Pfanne, stelle sie als eine Mauer zwischen dich und die Stadt. Ich bin nicht ganz sicher, was das bedeutet. Es könnte vielleicht bedeuten, dass dieser Belagerungsring, das, was Gott gegen Jerusalem sendet an Feinden, dass es für die Bewohner der Stadt kein Entkommen gibt. Undurchdringlich, wie eine eiserne Mauer wird es sein. Könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass zwischen dem Angesicht Gottes und seinem Volk wie eine Mauer ist. Der Sünden des Volkes wegen. Dass Gott zwar redet noch durch seine Propheten, aber dass sie nicht auf ihn hören und dass sie darum umsonst zu ihm beten. Denn gebetet haben die offensichtlich bis zum Schluss noch. So steht in Hesekiel 14, da kommen Älteste zu Hesekiel 14, Vers 3, Hesekiel 14, Verse 1 bis 3. Und es kamen Männer von den Ältesten Israels zu mir, und sie setzten sich vor mir nieder, und das Wort des Herrn geschah zu mir also: Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen, den Anstoß zu ihrer Missetat vor ihr Angesicht gestellt, sollte ich mich von ihnen befragen lassen? Nein! Und so wird für sie der Himmel über ihnen sein, wie ihr. Und auch das hat Mose angekündigt. 5. Mose 28. Vers 23. Dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Erz sein. Also das war erstens die Belagerung Jerusalems, Gott richtet sein Angesicht gegen die Stadt. Zweitens, Israel und Juda müssen ihre Strafe für eine bestimmte Zeit tragen. Jetzt bei dieser zweiten Zeichenhandlung, da stellt Hesekiel das Volk dar. Er stellt jetzt das Volk dar, das da niederliegt. Es ist Gott, der dieses Volk straucheln lässt. Und dann muss es liegen. Und die Folgen seiner Sünden tragen. Nun, ich habe den Versuch nicht unternommen, diese Zahlen aufzuschlüsseln, also welche 390 Jahre denn das seien in der Geschichte Israels. Ich weiß auch nicht, ob wir es aufschlüsseln können. Ich weiß nicht, ob uns mehr dazu gesagt wird, aber ich denke, das ist einfach genug zu verstehen, er muss liegen, also niedergestreckt, und dann muss er 390 Tage auf einer Seite liegen und so die Folgen der Sünde Israels tragen. Nicht stellvertretend tragen, denn sonst hätten sie keine Sünde mehr, sondern er stellt einfach an sich selbst dar, wie Israel 390 Jahre lang liegen wird, niedergeworfen und nicht aufstehen wird. Und nachher Juda 40 Tage. Gleich 40 Jahre. Nun, das zeigt uns noch einmal, wie die Propheten sich mit der Botschaft eins machten. Wer von uns möchte das schon 40 Tage lang auf der gleichen Seite liegen? Nun, es heißt hier in Vers 8, ich lege dir Stricke an, dass du dich nicht von einer Seite auf die andere wirst umwenden können. Gott hat ihn auch übernatürlich gehalten, sonst man kann das gar nicht. Das wissen die Krankenschwestern unter uns. Man bekommt Liegewunden. Man kann ja nicht einmal eine Nacht schlafen und immer auf der gleichen Seite liegen. Geht gar nicht. Wir bewegen uns ja im Schlaf deshalb immer. Aber es muss trotzdem für ihn schlimm gewesen sein. Gott hielt ihn einfach so und er muss so da liegen. Und da hat er selbst empfunden, etwas davon empfunden, wie es ist, wenn das Volk Gottes da niederliegt und sich nicht rühren kann, nicht aufstehen kann. Und so wird er wirklich ein Bote an das Volk, der darum zum Herzen dieses Volkes reden kann. Ja, Gott lässt uns Erfahrungen machen, Schmerzen, Nöte durchmachen, die ja alle Folgen der Sünde sind, in die Welt gekommen ist. Gäbe es keine Sünde, gäbe es keine Nöte, gäbe es keine Schmerzen, gäbe es keine Krankheiten. Nun haben wir ja eine Botschaft an Menschen, die von der Sünde und den Folgen der Sünde gezeichnet, ja, teilweise verwüstet oder gar zerstört sind. Damit wir zu ihren Herzen reden können, müssen wir doch auch etwas wissen von dem, was es heißt, all diesen Jammer der Sünde dulden, erdulden und tragen zu müssen. Auch allen Jammer und alle Not und allen Schmerz, den das Leben seit dem Sündenfall in sich birgt. Ja, da lernen wir mitempfinden und da reden wir ganz anders mit den Menschen. Eben nicht mehr als die Wissenden oder sogar Besserwissenden, sondern wir sind dann wie Hilflose, die anderen Hilflosen sagen können, ich kenne einen großen Helfer. Spurgeon sagte einmal, er hielt einmal eine Predigt mit dem schönen Titel und dieser Titel, der hat mich gleich gepackt, darum habe ich diese Predigt gelesen. Ich lese sonst nicht so gern Predigten, das ist nicht so mein Fall. Sweet fruits on a thorny tree. Süße Früchte an einem dornigen Baum. Dann habe ich diese Predigt gelesen und dort spricht er von Leiden. Schmerzen, durch die wir als Christen, besonders wenn wir Diener unserer Zeitgenossen, Diener unserer Geschwister sein wollen, gehen müssen. Und er macht ja einiges mit an Schmerzhaftem, auch ganz rein körperlich. Er hatte Gicht und das war damals, als man das mit keinen Mitteln, als so mit so Linderungsmaßnahmen wie Kuren, man Mittelmeer und so ein wenig lindern konnte, aber nicht behandeln konnte mit Medikamenten, so schmerzhaft, dass er oft über Wochen und Wochen nicht schlafen konnte. So schmerzhaft, sich kaum bewegen konnte vor Schmerzen. Und auch Anfeindungen und Verleumdungen und Enttäuschungen und Dinge durchgemacht. Und in dieser Predigt sagt er Folgendes. Der Schlüssel zu den Herzen der Menschen ist aufgehängt in der engen Kammer des Leidens. Und wer den Zugang zu den Herzen finden muss, muss in diese Kammer des Leidens. Ja, der Schlüssel zu den Herzen der Menschen ist in dieser engen Kammer des Leidens aufgehängt. Und damit hängt doch wohl auch zusammen, dass, wie wir gestern Abend hörten, dass er in einer Weise reden kann, dass 150 Jahre später noch, dass er Menschen unmittelbar anspricht. Das hat er dort offensichtlich gelernt. Und so führt Gott den Propheten durch solche Dinge. Das war ja wirklich nicht schön. Ich habe hier zwei Stellen angeführt, die uns eine Art Erklärung dafür abgeben, für die Zeit, da Israel und Juda da niederliegen muss. Und diese Zeit hat ein Maß und ein Vollmaß. Und so heißt es in Jesaja 40, rede zum Herzen Jerusalems, im Vers 2, ruft ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Das bedeutet nicht, dass sie ihre Sünden abverdient haben, aber dass sie das Strafmaß, also die irdischen, zeitlichen Folgen für ihre Sünde jetzt getragen haben. Die ewigen Folgen der Sünde, das können wir nie abbüßen. Unmöglich. Das muss ein anderer für uns tun. Und auch Daniel 9, 24. Da steht, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen, um den Sünden ein Ende zu machen, um die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Also es ist einfach ein Zeitmaß bestimmt, Zeitmaß sicher der Erziehung, des Wirkens Gottes, des Handelns Gottes, aber auch ein Zeitmaß für das Tragen der Folgen der Sünde, der Schuld des Volkes Gottes. Das Tragen der zeitlichen Folgen dieser Schuld. Und das wird hier dargestellt. Ja, Sünde hat einfach Folgen. Ewige Folgen, aber auch zeitliche Folgen. Und wir bedenken das viel zu wenig. Und dann drittens, Hunger und Angst in Jerusalem. Die Verse 9 bis 17. Nimm dir Weizen und Gerst und Bohnen und Linsen und Hirs und Spelt. Tu es in ein Gefäß und mache dir Brot daraus nach der Zahl der Tage, die du auf deiner Seite liegst. 390 Tage sollst du davon essen. Also er musste sich einen Vorrat vorher machen für diese Zeit. Nachher konnte er nichts tun, wo er da lag. Und deine Speise, die du essen wirst, soll nach dem Gewicht sein, 20 Schekel für den Tag. Ein Schekel, 12 Gramm, mal 20, 240 Gramm Brot. Kann man davon leben? Ja, wenn man da liegt und nichts tut, vielleicht schon. Aber ist sehr wenig. Gerade noch zum Leben. Zu wenig zum Sterben, aber auch zu wenig zum Leben. Also zu viel, um zu sterben, aber es ist zu wenig, um zu leben. Gerade so. Zu viel, um zu sterben, aber zu wenig, um zu leben. Und so wird offensichtlich Gott dieses Volk gerade noch am Leben erhalten. Gerade noch am Leben erhalten. Es hätte es eigentlich verdient, dass es gar nicht mehr am Leben bleibt. Aber wird es gerade noch erhalten. Und wenn wir uns die Geschichte der Juden, dieses Volkes ansehen im Laufe der Jahrhunderte, ist es einfach gerade noch am Leben geblieben. Und Wasser sollst du nach dem Maß trinken, ein Sechstel hin, von Zeit sollst du trinken. Wie Gerstenkuchen sollst du sie essen, du sollst sie auf Ballen von Menschenkot vor ihren Augen backen. Und der Herr sprach, also werden die Kinder Israel ihr Brot unrein essen unter den Nationen, wohin ich sie vertreiben werde. Da sprach ich, ach Herr Jahwe, siehe, meine Seele ist nie verunreinigt worden. Und weder Aas noch Zerrissenes habe ich gegessen von meiner Jugend an bis jetzt. Und kein Gräuelfleisch ist in meinen Mund gekommen. Und er sprach zu mir, siehe, ich habe dir Rindermist statt Menschenkot gestattet, darauf magst du dein Brot bereiten. Also aus Rindermist, Brennmaterial. Und er sprach zu mir, Menschensohn, siehe, ich will in Jerusalem den Stab des Brotes zerbrechen und sie werden Brot essen nach dem Gewicht und in Angst und Wasser trinken nach dem Maß und in Entsetzen, weil Brot und Wasser mangeln werden und sie miteinander verschmachten und in ihrer Ungerechtigkeit hinschwinden werden. Also dieses Zeichen vom Essen und Trinken nach Maß bezieht sich einmal auf die Zeit nach der Zerstörung Jerusalems, da wo Israel zerstreut sein wird unter den Nationen, Vers 13. Also werden die Kinder Israel ihr Brot unrein essen unter den Nationen. Aber es bezieht sich auch auf die Zeit der Belagerung Jerusalems. Da wird Hunger sein in der Stadt. Und da wird Angst sein. Dass Hunger in der Stadt war, das steht auch im historischen Bericht von der Belagerung und Eroberung Jerusalems. 2. Könige 25, Vers 3. 2. Könige 25, Vers 3. Das sind die letzten Tage Jerusalems und dann fiel Jerusalem. Am 9. des 4. Monats, da nahm der Hunger in der Stadt überhand. Das 9. Jahr Zedekias, des letzten Königs von Jerusalem. Da nahm der Hunger überhand und es war kein Brot mehr da für das Volk des Landes und die Stadt wurde erbrochen. Nun haben wir also Hunger und Angst in Jerusalem. Hunger und Angst. Das allein müsste das Volk Gottes hellhörig machen. Hunger im Land der Verheißung. Hunger in der von Gott erwählten Stadt, wo doch im Land der Verheißung Fülle sein müsste. Und wo doch im Haus Gottes Brot in Fülle sein müsste. So hatte es Gott auch bei der Erlösung dieses Volkes angekündigt. Ich führe euch in ein Land der Fülle. Da wirst du nicht in Dürftigkeit dein Brot essen. 5. Mose 8, oder zuerst 2. Mose 3, Vers 8. 2. Mose 3, Vers 8. Ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen, in ein gutes und geräumiges Land, geräumig, weiter, freier Raum, nicht enge, in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Milch und Honig, Fülle und Genuss. Volles Genüge und Genuss. Dann 5. Mose 8, 7 bis 9. 5. Mose 8, 7 bis 9. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Niederung und im Gebirge entspringen, ein Land von Weizen und Gerste und Weinstöcken und Feigenbäumen und Granatbäumen, ein Land von ölreichen Olivenbäumen und Honig, ein Land, in welchem du nicht in Dürftigkeit Brot essen wirst, in welchem es dir an nichts mangeln wird. Das wäre das Normale. Und das Normale wäre Frieden, nicht Angst. 4. Mose 6, 26, noch einmal diese Stelle. 4. Mose 6, Vers 26, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Shalom, Wohlfahrt, Frieden, Ruhe, Shalom. Jesaja 48, 18. Oh, dass du gemerkt hättest auf meine Gebote, dann würde dein Friede gewesen sein wie ein Strom. Und deine Gerechtigkeit wie des Meeres wogen. Aber jetzt ist in Jerusalem Angst, Schrecken und Hunger. Und das währt 2 Jahre. Die letzte Belagerung währte 2 Jahre. Und 2 Jahre lang, diese 2 Jahre hat Gott immer noch gesprochen, auch in der Stadt. Jeremia war da. Aber man hörte nicht auf ihn. Und so kommt das dritte Zeichen, Hesekiel Kapitel 5. Das Zeichen vom Schermesser. Wie weit ist in der Nacht, Wächter? 8 Minuten. Diese Zeichenhandlung kündigt jetzt das herannahende Gericht an, also sagt damit, die Belagerung, dieses letzte Reden Gottes wird nicht fruchten. Und so kann er hier nur das Ende, die Katastrophe ankündigen. Kapitel 6, Verse 1 bis 4, die Tatsache des Gerichts, Feuer, Schwert, Zerstreuung. Kapitel 5, Verse 1 bis 4. Du Menschensohn, nimm dir ein scharfes Schwert, als Schermesser sollst es dir nehmen und damit über dein Haupt und über deinen Bart fahren. Und nimm dir Waagschalen und teile die Haare, ein Drittel sollst du mit Feuer verbrennen inmitten der Stadt, wenn die Tage der Belagerung voll sind. Ein Drittel sollst du nehmen und rings um sie her mit dem Schwert schlagen. Und ein Drittel sollst du in den Wind streuen, denn ich werde das Schwert ziehen hinter ihnen her. Und du sollst davon eine kleine Zahl nehmen und in deine Rockzipfel binden und von diesen sollst du abermals nehmen und sie mitten ins Feuer werfen und sie mit Feuer verbrennen. Davon wird ein Feuer ausgehen, wieder das ganze Haus Israel. Die Tatsache des Untergangs, Feuer, Schwert, Zerstörung, Das Scheren der Haare ist ein Vergleich, der auch von Jesaja verwendet wird, auch von Jeremia verwendet wird. Jesaja sagt sogar, dass der assyrische Angreifer von Israel und Belagerer von Jerusalem, allerdings damals erfolglos, dass er ein gedungenes Schermesser ist. Ein vom Herrn angestelltes Schermesser. Jesaja 7, Vers 20. An jenem Tag wird der Herr durch ein gedungenes Schermesser auf der anderen Seite des Stromes durch den König von Assyrien das Haupt und das Haar und die Beine abscheren. Ja, auch den Bart wird es wegnehmen. Haar und Bart weg. Ich nehme an, Bart weg, das steht dafür, dass dem Mann sein Schmuck genommen wird. Für einen israelitischen Mann war es furchtbar, keinen Bart zu haben. Und wenn man einen Mann öffentlich schänden, schmähen wollte, schnitt man ihm den Bart ab. Wir kennen die Geschichte von dieser Gesandtschaft von Tröstern, die David zu König Nachas, der Ammoniter, sandte. Und nachher meinte doch der, ach, was, David ehrt, will uns gar nicht ehren, das sind Spione. Und dann haben sie ihnen die Bärte abgeschnitten und ihre Gewänder hier auf der Höhe des Gesäßes abgeschnitten. Und sie berichten es dann dem David. Und der David sagt ihnen, bleibt in Jericho, bis euch die Bärte nachgewachsen sind. Und das zeigt, wie schlimm es war, für den israelitischen Mann mit einem geschorenen Bart sich zeigen zu müssen. Und das Haar, vielleicht steht das jetzt ausgehend und in Anlehnung an 1. Korinther 11, 15, wo steht, dass das lange Haar, das ist der Schmuck, die Schönheit, die Pracht, die Ehre der Frau. Also steht vielleicht dafür, dass allen alles genommen wird, was ihnen bisher Schmuck und Ehre war. Und der wahre Schmuck und die wahre Ehre Israels war natürlich sein Glaube. Ihr Gott, die Tatsache, dass Gott unter ihnen wohnte. Und das nimmt ihnen Gott alles weg und macht sie den Nationen gleich. Dann wird dieses Gericht begründet mit den Vorrechten Jerusalems, Vers 5. Dieses Jerusalem inmitten der Nationen habe ich es gesetzt und Länder rings um dasselbe her. Gott machte Israel tatsächlich zur Mitte der Erde. Nun, das denkt ja sonst jedes Volk von sich, es sei der Mittelpunkt der Erde. Denkt ja auch jeder Sünder von sich, er sei die Mitte der Welt. Aber es war wirklich so, dass Gott dieses Volk zum Mittelpunkt der Erde macht. Und er sagt es auch. Das steht weiter hinten im Propheten Hesekiel 38, Vers 12. Wir lesen hier von einer feindlichen Macht, die gegen das Land zieht, Hesekiel 38, 12, welches den Mittelpunkt der Erde bewohnt. Israel ist der Mittelpunkt der Erde. Und in 5. Mose 38, Vers 2, dort sehen wir das auch. Und hier haben wir eine Erklärung dazu. 5. Mose 32, Vers 8. Als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er voneinander schied, die Menschenkinder, da stellte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Kinder Israel. Er hat das auch die Völker und ihre Größe hatte abgestimmt auf Israel. Daran gemessen und bezogen und damit in Beziehung gesetzt. Israel ist unter den Nationen der Bezugspunkt. Gott hat das einfach so gemacht. Und das ist natürlich ein ungeheures Vorrecht. Und an Israel sollten sich darum auch alle Völker ringsum orientieren können. Wo ist eine Nation wie diese Nation? 5. Mose 4, Verse 5 und 6. 5. Mose 4, Verse 5 und 6. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechte gegeben, so wie der Herr mein Gott mir geboten hat, damit ihr also tuet inmitten des Landes, wohin ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, und so beobachtet und tut sie, denn das wird eure Weisheit und euer Verstand sein vor den Augen der Völker, welche alle diese Satzungen hören und sagen werden, diese große Nation ist ein wahrhaft weises und verständiges Volk, denn welche große Nation gibt es, die Götter hätte, die ihnen so nahe wären, wie der Herr unser Gott in allem, worin wir zu ihm rufen. Und dieses Vorrecht macht natürlich die Schuld umso größer. Je größer die Vorrechte, umso größer die Schuld. Wenn wir unsere Vorrechte missachten oder missbrauchen. Und damit begründet Gott das Unglück, das er über Jerusalem bringen muss. Vers 6 sagt, sie haben meine Rechte verworfen. Vers 7 sagt, darum tue ich es, weil ihr getobt habt mehr als die Nationen. Weil ihr mehr wusstet, war eure Sünde größer. Weil ihr größere Verantwortung hattet, Vorbilder zu sein, ist eure Sünde größer. Vers 8, darum spricht der Herr also, ich will wieder sie sein. Ich habe mich hier verschrieben, es sollte nicht heißen, ich will wieder sich sein. Ich will wieder sie sein und will Gerichte üben. Die Sünde Jerusalems um all deiner Gräuel willen. So, jetzt ist die Zeit um. Wir machen also heute Abend Fortsetzung.